Hallo und herzlich willkommen beim Gleichberg-Podcast, dem Format über Menschen, Natur und Kultur der Gleichbergregion. Mein Name ist Benjamin und ich freue mich heute ganz besonders auf die Folge Nummer 33, die Geschichte der Steinsburg und die Gemeinde der Steinsburg-Freunde, denn ich werde oft gefragt, warum ich denn den Podcast einst ins Leben gerufen habe, und ja, da antworte ich dann meistens, dass ich interessiert an dieser geschichtsträchtigen Gegend bin und darüber mehr herausfinden möchte, und stelle meinem Gegenüber oft die Frage, was ist denn zum Beispiel die Steinsburg? Und da kommt oftmals, das ist der kleine Gleichberg und da waren die Kelten. Und dabei bleibt es dann meistens. Also wann lebten diese Kelten denn eigentlich dort? Wer waren diese Kelten und lebten die denn alle dort oben auf dieser Steinsburg, auf dem kleinen Gleichberg? Ja, das bleibt offen und das wollen wir heute lüften, dieses Geheimnis. Deshalb die heutige Folge mit Horst Wolitzek. Ihn brauche ich nicht vorstellen, ihn kennt ihr durch unzählige Folgen beim Gleichberg-Podcast. Ich sag mal hallo, Horst.
Hallo, Benjamin.
Und Johannes Bäumert. Er ist Apotheker in Römelt und Nachfahre von Karl Kade, zu dem wir später noch das ein oder andere mehr hören werden. Jetzt aber zur ersten Frage, und zwar zur Steinsburg. Also, was ist eigentlich die Steinsburg? Lieber Horst, lüfte doch mal das Geheimnis.
Du hast schon allerhand erzählt, Benjamin. Und wenn man sich das in Ruhe überlegt, kommt man zu dem Ergebnis, das ist ein abendfüllendes Programm. Diese beiden Basaltkegel, der große und der kleine Gleichberg, prägen diesen hügeligen Grabfeldgau zwischen Haßbergen, Rhön und Thüringer Wald. Steinsburg, viele Steine. Ich erinnere mich an einen Song. Sann mir die Berge nimmer, da könnte man geflähen. Ich ändere den Text ganz leicht, um auf deine Frage zu kommen. Und wenn wir sie dann wiedersehen, da sind wir wieder hemm. Das war übrigens von Manfred Hummel. Ich habe gelesen bei Reinhard Speer, der Mann war voriges Jahr bei unserer Frühjahrstagung, einer von den honorigen Steinsburg-Forschern, der viel gelesen hat und viel weiß über die Berge. Er lebt nunmehr über 80 in Dresden. Und er hat geschrieben in seiner Topographie, um das Besondere dieses Berges zu erforschen. Für ihn ist die Steinsburg ein Genius Loci, eine heimatstiftende Einrichtung. Also alle Menschen, die hier leben, sind in irgendeiner Weise mit den Bergen verbunden. Und sie werden durch diese Zwillinge geprägt. Benjamin, deine Geschichte. Du bist wieder da. Auch das ist Genius Loci. Es hat etwas Anziehendes. Man muss da immer wieder hin. Und das sind nicht nur die Steine. Das ist einfach die Silhouette dieser beiden Berge. Der eine etwas runder, der andere wie ein Sarg, so ein wenig schräg wie ein Sargdeckel. Und das hat schon was. Und wenn man dann von irgendeiner Seite, Norden, Süden, Osten, Westen, wieder einfliegt in dieses Grabfeld und man die Berge nach geraumer Zeit wieder sieht, dann holt man noch einmal tief Luft. Schön, jetzt bin ich wieder da. Und ich glaube, für die Menschen, die hier leben, ist das Wichtigste am Berg. Wir, unser Verein, der versucht ganz einfach, dieses Genius Loci zu bewahren und natürlich zu entwickeln. Und ganz wichtig, wir müssen das unseren Kindern, unserer Jugend vermitteln. In dieser schnelllebigen Zeit, da vergessen wir manchmal solche simplen Dinge. Wir achten nicht drauf. Wir sind ein bisschen oberflächlich. Aber wir, Benjamin, wir können das. Wir können Ihnen das zeigen. Die Berge sind unser Genius Loci.
So, das war jetzt also der Teil des Steins in der Steinsburg. Lass uns doch mal über die andere geschichtliche Hintergründe der Steinsburg reden, beispielsweise über die Kelten.
Die Kelten. Benjamin, auch das ist ein abendfüllendes Programm. Ich habe eben schon erwähnt, den Reinhard Speer mit der Topographie der Steinsburg, seinem Hauptwerk. Und wer sich dafür interessiert, dafür gibt es ein Steinsburg-Museum. Dafür gibt es Männer wie den Herrn Dr. Seidel oder den Dr. Thomas Grasselt, die da gern Auskunft geben. Für uns, auch für uns als Verein, haben die Berge nicht nur die Geschichte der Kelten, sondern wir haben eine Breite, die beginnt bei den Sauriern und endet, denke ich, bei den Steinklopfern an den Bergen oder mit dem Arbeitserziehungslager. Also die Berge haben eine ungeheure Geschichte und können endlose Geschichten erzählen. Und natürlich auch über die Kelten. Eine Kultur, die bei uns ansässig sich über fast 800 Jahre am Berg aufgehalten hat und die diesen Berg als Lebensraum genutzt haben. Und wir wissen ja heute, wir wissen einiges über die Kultur der Kelten, aber nach wie vor gibt es keine archäologische Grabung an den Bergen. Und alles, was im Museum ausgestellt ist oder was Reinhard Speer beschrieben hat, das sind Oberflächenfunde. Das hat man beim Arbeiten, beim Spazierengehen gefunden, aber nach wie vor nicht systematisch erforscht. Und deswegen haben die Berge auch heute noch die Faszination, unbekannte Dinge zu bewahren.
Weil ich es aber so schön in der Anmoderation hatte, lasse ich dich jetzt nicht von Angel. Wann lebten denn eigentlich die Kelten, Horst?
Okay, also die Kelten lebten ungefähr von 800 vor Christi bis um die Zeitenwende am Berg. Und man kann es nachlesen, also sie sind hier nicht vertrieben worden. Sie sind nicht durch Kriege vom Berg verschwunden, sondern einfach in einer Zeit, in der Germanen, in der Kelten um Siedlungsgebiete gerungen haben, sie sind verdrängt worden. Aber logisch, man kann überall am Berg ihre Überreste finden und natürlich, wenn man sich dafür interessiert, im Museum ihre Lebensart und ihre Kultur bewundern.
Also so wie ich mir das vorstelle, lebten da auf dem Berg mehrere tausend Kelten und unten niemand? Oder wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Ja, also das mit den vielen tausend Kelten, das ist nicht sicher bestätigt. Ich habe gehört, also von einem Oppidum, also das ist offiziell, die Steinsburg wird als Oppidum, als Stadteinrichtung bezeichnet. Aber wie viele Menschen dort ständig gelebt haben, das ist nicht sicher. Sicher ist, dass die meisten der keltischen Einwohner um die Berge herum auf Höfen in kleinen Dörfern gelebt haben und Landwirtschaft betrieben haben. Sie mussten leben. Und die Steinsburg war eine Fliehstätte mit Walleinrichtungen. Dort konnte man Schutz finden. Sicher ist, dort haben Handwerker gelebt. Dort haben sie auch ihre Tiere hinter den Mauern schützend untergebracht und haben viele, viele Gewerke ausgeführt. Es war auch ein Ort von Handel und Wandel. Man vermutet Kultstätten. Und sicher, vermutet man, hat dort eine Führungselite der Kelten in dieser Region gelebt. Unweit der Steinsburg im Merzelbach ist ein Gräberfeld. Fast 100 Gräber sind dort, von denen man nicht weiß, wo die Menschen, die dort in den Gräbern liegen, eigentlich gelebt haben. Also es gibt noch viele Rätsel um das Leben der Kelten auf und um die Steinsburg.
Jetzt steht es ja so schön im Titel, die Geschichte der Steinsburg und die Gemeinde der Steinsburg-Freunde. Ich würde von Johannes jetzt gerne wissen, wer ist denn eigentlich oder wer sind denn die Gemeinde der Steinsburg-Freunde und warum wurden die und wann gegründet?
Na, eigentlich sind Gemeinde der Steinsburg-Freunde, sind wir eigentlich alle. Also auch die jetzt zuhören, eigentlich seid ihr alle Steinsburg-Freunde, ihr schaut da jeden Tag hoch. Der Horst hat es gut beschrieben, Genius Logi, jetzt greife ich das auf. Also es ist ein eingetragener Verein. Ganz kurz 1925 im November an einem verschneiten Tag, Gründungsveranstaltung, wurde gegründet. Es ist nicht nur dieser Gründungstag, wie kam es dazu? Also da muss man eigentlich 100 Jahre vorgehen. Also gehen wir jetzt ins Jahr 1830. Da wurden hier die Verhältnisse so ein bisschen geordnet in unserem Land. Da ist quasi die ganze Gegend ist zu Sachsen-Meiningen gekommen. Also alles war Sachsen-Meiningen und da hat so eine gewisse wirtschaftliche, kulturelle Blüte eingesetzt. Der Herzog, der hat zum Beispiel richtige Intellektuelle an seinem Hof eingestellt, wie den Herrn Bechstein, wenn den einer kennt. Der Märchenerzähler Bechstein, also weniger bekannt wie die Gebrüder Grimm, aber nicht weniger gut. Bechstein war der Archivar. Und der sollte das Land auch untersuchen. Der hat die erste wissenschaftliche Exkursion zu unserer Steinsburg geführt. 1838 mit der Pferdekutsche von Meining an den Berg. Es folgten natürlich weitere Untersuchungen. Was ich jetzt erzähle, das ist auch keine abgeschlossene Forschung. Neulich hatte ich mit dem Herrn Stoi geredet. Der hatte jetzt ganz neu im Archiv gefunden, es haben sogar aus Bayern, also damals Königreich Bayern, sind auch Exkursionen, die Gleichberge untersuchen wollten. Sind das Vulkane oder wie können wir die vermessen? Wie der Horst gesagt hat, wir sehen die von überall. Da geht es einen so richtig ins, sage ich mal, Herz rein hier, wenn man da vom Mentausen hochfährt zum Beispiel oder Coburg, überall, wo man die sieht. Hat die Leute angezogen, haben Exkursionen gemacht. Das ging dann von, sag ich jetzt mal, 1830 immer weiter bis so Richtung 1900. Man hat sich da einfach mehr mit beschäftigt. Da wurde Basalt abgebaut. Dann hat man plötzlich in diesem Basaltabbau hat man Funde gefunden. Also Funde und dann später Befunde, also diese Keltenspangen-Werkzeuge. Das war der Geist des Ortes. Das hat sich immer mehr ausgebreitet. Im Prinzip war dann die Frage, wie kann man das zusammenführen? Ja, man braucht eigentlich ein Museum. Mittlerweile war schon der Professor Götze da, der erste, der in Archäologie in Deutschland promoviert wurde. Ja, es war so ein Archäologie-Run in Deutschland. Es war richtig en vogue, also die Keltenforschung. Das nahm hier, wie gesagt, in Römhild auch immer mehr Fahrt auf. Und Karl Kate selber in seiner Apotheke hat er da gestanden, wo wir jetzt sitzen. Da kamen auch die Bauern, die auf dem Feld was gefunden haben, haben es ihm gebracht. Alle möglichen hatten eine kleine Sammlung. Man hat sich immer mal im Waldhaus zum Beispiel getroffen, hat einen Stammtisch gemacht. Man hat immer überlegt, was machen wir draus? So die Idee kam, ein Museum. Und das war so ein Gedanke, na, da müssen wir eigentlich auch erstmal irgendwie eine Gemeinschaft gründen, einen Verein, irgendwas. Damals hat man nicht das Verein genannt, aber dass man was anschieben kann. Genau. Und der zweite Aspekt, da geht es ja eigentlich, wie gesagt, Bechstein, das war der Hennebergisch-Fränkische Geschichtsverein und der Karl Kade und sein Vater, beide hier Apotheker, waren ja Mitglieder im Thüringer Waldverein. Ging es auch um Tourismus. Also das war damals, waren die auch schon clever. Also das war nicht nur die reine Geschichte, da ging es auch schon so ein bisschen um Vermarktung. Da haben mehrere Dinge zusammengespielt und wie gesagt, 1925 gegründet, da hatten wir 367 Mitglieder. Also waren nicht alle aus Römhild, die wenigsten, es waren korrespondierend aus Europa auch. Karl Kade hat natürlich, hat er sich das wahrscheinlich zum Vorbild genommen mit dem Thüringer Waldverein. Da gab es auch eine Zeitschrift, hat er ein Mitteilungsheft rausgegeben. Jedes Jahr wurden da Mitteilungen zu den Geschehnissen, zu den Ausgrabungen, Vereinsnachrichten an die Mitglieder gesendet. Leider gab es den abrupten Abriss dann mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Gleichschaltung der Vereine. Da war das erstmal weg. Da war die Mauer da, das Museum hatte keine Besucher mehr. Und dann 1995, der Willi Büttner und der Horst Wolitschek haben das 70 Jahre später den Verein wieder neu gegründet.
Ja, da muss ich doch die Gunst der Stunde nutzen, dass Horst hier am Tisch sitzt und die Frage an ihn richten, wie das mit dieser Wiedergründung dann war, warum und wie das Ganze ablief.
Johannes hat es schon gesagt. Alle, die bei dir zuhören, sind eigentlich Steinsburg-Freunde, sind Freunde der Berge. Und wir haben 1995 die Gemeinde der Steinsburg wieder begründet. Willi kannte sich gut aus in der Literatur. Einmal hat Götze an Kade geschrieben in den 20er Jahren, dass es höchste Zeit wird, den Verein zu gründen. Und Willi hat 1994 also eine Gruppe von Männern angesprochen und hat ihnen gesagt, es ist nun höchste Zeit, den Verein wieder zu begründen. Und dann haben wir alle diejenigen, die schon vorher im Kulturbund organisiert waren, zusammengeholt und haben beschlossen, wir begründen die Gemeinde, den historischen Verein, die Gemeinde der Steinsburg-Freunde neu.
Ja, weil ich es eingangs vergessen habe, also Horst ist natürlich der ehemalige Vorsitzende und Johannes ist der aktuelle Vorsitzende des Vereins Gemeinde der Steinsburg-Freunde. Es tut mir leid, deshalb habe ich es jetzt noch mit eingeschoben. Jetzt würde ich von Horst gerne wissen, was ist denn eigentlich der Vereinszweck? Also womit beschäftigt sich der Verein, die Gemeinde der Steinsburg-Freunde?
Ja, wir reden ja darüber. Der Berg hat Geschichte, der Berg hat Geschichten. Der Berg hat eine einzigartige Natur. Und ja, was gibt es Schöneres, als sich der Aufgabe zu widmen, das zu bewahren und einfach auch zu popularisieren. Und wir arbeiten seit 1995 Jahr um Jahr mit unseren Programmen daran, möglichst viele Menschen an die Berge zu locken. Und natürlich hoffen wir, dass durch unsere Tätigkeit dieses Heimatverbindende von den Bergen überspringt. Wir sind seit einigen Jahren eine Stadt Römhild mit 13 Gemeinden ringsherum. Und unser Herz schlägt in der Mitte. Das sind die beiden Berge. Zwischen Zeilfeld, Westenfeld, Menthausen liegen die Gleichberge. Und der Vereinszweck muss ganz einfach sein, ihnen zu zeigen und ihnen nahezubringen, dass dort ihr Herz schlägt. Und dass man dafür auch etwas tun muss. In den Zeiten, in denen unser Wald Probleme hat, unsere Natur ganz allgemein Probleme hat, brauchen wir ganz einfach auch viele Menschen, die mithelfen, dieses Ensemble für ihre Kinder zu bewahren.
Dann würde ich gleich deinen Aufhänger nutzen und zu Johannes überschwenken zum Jahresprogramm. Was machen denn die Gemeinde der Steinsburg-Freunde in 2024 beispielsweise?
Wir haben da im Jahr mehrere Wanderungen, also für Leute, die wandern wollen, die die Natur erleben wollen. Wir haben eine Frühjahrstagung und eine Herbsttagung. Dann ist eigentlich, jeder Verein hat ja so ein hauptsächliches Vereinsfest. Das ist bei uns traditionell das Sommerfest. Das Sommerfest ist immer am Steinsburg-Museum. Dann unsere Sommerexkursion, wie schon erwähnt. Da fahren wir dieses Jahr zum Beispiel nach Forchheim. Da gucken wir uns, da erklimmen wir den Ehrenbürg. Das war auch so eine keltische Siedlung, das Wallberla. Oh, jetzt hätte ich fast das Wichtigste oder für sehr viele Mitglieder das Wichtigste vergessen, die Arbeitseinsätze, die legendären Arbeitseinsätze. Die Steinsburg-Freunde machen da zweimal im Jahr traditionell Arbeitseinsätze. Da pflegen wir die Wegweiser und schneiden frei, dass man das noch so erleben kann, begehen kann. Das macht sich nicht von alleine. Also wenn man auch einfach sagt, ich will da auch ein bisschen mithelfen, kann man auch damit machen.
Wo kann man sich denn über das Jahresprogramm, das du eben geschildert hast, informieren? Also wo kann man sich auch über den Verein informieren?
Ja, zuallererst auf unserer Homepage www.gemeinde-steinsburgfreunde.de. Dann kann man natürlich auch, also wir haben ja in den da jetzt fast 100 Jahren einiges produziert. Wir haben so Mitteilungshefte, da kann man sich einlesen. Ne? Und natürlich kennt ja jeder von euch irgendeinen, der bei den Steinsburg-Freunden ist. Den kann man auch einfach fragen. und fragen, wie man den Mitgliedsantrag ausfüllen soll.
Genau, du hast einen guten Bogen geschlagen. Am besten den Mitgliedsantrag ausfüllen und auch Teil der Gemeinde der Steinsburg-Freunde werden. Schöner Übergang. Horst, von dir würde ich jetzt zuletzt noch gerne wissen, was du dir für die Zukunft des Vereins, den du ja Mitte der 90er wieder ins Leben gerufen hast, wünschen würdest.
Einer meiner wichtigsten Wünsche ist gerade in Erfüllung gegangen. Ich habe mir nämlich gewünscht, dass wir das hinbekommen, einen Generationswechsel einzuleiten, um einfach ein bisschen fitter für die Zukunft zu werden. Und das haben wir hinbekommen. Wir sind ein Verein mit einer jungen Brigade, mit jungen Leuten, die die Steinsburg-Freunde mögen und die gewillt sind, einfach auch neue Wege zu gehen. Und wir haben ja darüber gesprochen. Logisch, es geht darum, Steinsburg auch in Zukunft für alle Menschen attraktiv und erstrebenswert zu halten. Und Johannes hat es gesagt, man muss dazu auch etwas tun. Man muss mitwirken. Man muss sich engagieren und ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren noch mehr Menschen ansprechen können, die dabei sind, die einfach auch Gäste sind bei unseren Veranstaltungen und die sich freuen, wenn das Vereinsleben für alle zu einem Erlebnis wird.
Wie erwartet, ein paar schöne Worte zum Schluss. Ja, ihr Lieben, das war die heutige Folge über die Geschichte der Steinsburg und die Gemeinde der Steinsburg-Freunde. Ich sage vielen lieben Dank, Horst, und vielen lieben Dank, Johannes, für die Zeit und wünsche euch und dem Verein weiterhin alles Gute.
Eben. Alles gut für euch.
Bis bald, Benni.